Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo, hier ist wieder Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Durch die kommende Stunde begleiten Sie diesmal Christiane Meyer
und Manfred Arendt. Wir starten mit einem Gedicht von Rolf Zukowski, das auf die Tradition des Weihnachtsfestes blickt. Außerdem sprechen wir mit der meistgewanderten Frau der Welt. Unstimmigkeiten mit ihrem Schutzengel hat die Hamelner Autorin Ulla Klein. Und wir stellen Ihnen das Essen auf Rädern der Julius-Tönebüll-Stiftung vor. Ein masurisches Weihnachtsfest erleben wir mit unserem Ostpreußen vom Dienst, Manfred Arendt. Und zu guter Letzt erfahren wir Wissenswertes über die sogenannten Autoimmunerkrankungen. Wir wünschen gute Unterhaltung.
Unser Weihnachtsfest, wie wir es heutzutage feiern, hat Tradition. Aber auch Traditionen können Veränderungen unterliegen. Wie massiv diese sein können, das beleuchtet nun ein Gedicht von Rolf Zukowski. Jürgen Schormann liest Weihnachtszeit.
Draußen schneit. Es ist soweit. Begonnen hat die Weihnachtszeit. Opa holt vom Abstellraum den Weihnachtsschmuck und schmückt den Baum. Sein Enkel hilft so gut er kann und freut sich auf den Weihnachtsmann. Zum Schluss die Lämpchen dran, noch schnell den Stecker rein, schon strahlt er hell. Da wird der Opa nachdenklich. Wie war das früher eigentlich? Kerzen waren da noch echt, aus Wachs, mit Docht. Das war nicht schlecht. Der Enkel aber glaubt es kaum. Echte Kerzen an dem Baum? Die Zeit jedoch bleibt niemals stehen und 50 weitere Jahre vergehen. Der Enkel, längst erwachsen schon, hat heute selbst einen Enkelsohn. Und wieder schneit's zur Weihnachtszeit. Ja, wieder mal ist es soweit. Der Opa holt vom Abstellraum wie jedes Jahr den Plastikbaum. Sein Enkel hilft so gut er kann und freut sich auf den Weihnachtsmann. Der Christbaumschmuck wird angebracht. Schon strahlt der Plastikbaum voll Pracht, da wird der Opa nachdenklich. Wie war das früher eigentlich? Da war der Weihnachtsbaum noch echt, frisch aus dem Wald. Das war nicht schlecht. Der Enkel aber glaubt es kaum. Im Wohnzimmer einen echten Baum? Die Zeit bleibt doch auch jetzt nicht stehen und nochmal 50 Jahre vergehen. Der Enkel, längst erwachsen schon, hat wiederum einen Enkelsohn und schneit's auch draußen noch so sehr, das Weihnachtsfest, das gibt's nicht mehr. Man holt nichts mehr vom Abstellraum und hat auch keinen Weihnachtsbaum. Der Enkel denkt auch nicht daran, hat die gehört vom Weihnachtsmann. Und auch vieles andere gibt's nicht mehr. Die ganze Welt wirkt ziemlich leer. Da wird der Opa nachdenklich. Wie war das früher eigentlich? Da feierte man wirklich echt ein Fest mit Baum, das war nicht schlecht. Der Enkel aber glaubt es kaum und fragt erstaunt, was ist ein Baum?
Sie ist die meistgewanderte Frau der Welt. Seit 20 Jahren ist Christine Thürmer unterwegs und hat mittlerweile rund 70.000 Kilometer erwandert. Saisonal bedingt pausiert die 58-Jährige in der kalten Jahreszeit. Dann schreibt sie übers Wandern. Alle bisherigen Bücher sind Bestseller geworden. Und wenn sie weder schreibt noch wandert, ist sie auf Tour mit ihren Shows, wo sie auf unterhaltsame und spannende Weise aus ihrem Wanderinnen-Nähkästchen plaudert. Wie kam die 1,84 große Oberfränkin zum Wandern?
Ja, ich bin zum Wandern gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. In Sport hatte ich sogar immer eine 4. Aber ich habe zufällig mal bei einem Yuppie-Urlaub in den USA Langstreckenwanderer kennengelernt und war sofort begeistert. Also die haben mich dort angesteckt mit ihrer Lebensfreude. Als ich dann gekündigt worden bin in meinem Job, habe ich gedacht, das ist jetzt meine Chance und bin zum ersten Mal wandern gegangen. Ja, und der Rest ist Geschichte. Ich habe seitdem nicht mehr damit aufgehört. Wandern ist nicht nur mein Beruf, sondern auch meine Berufung. Also ich bin mit Leidenschaft dabei, seit 20 Jahren jetzt und plane das auch noch mindestens 20 Jahre weiterzumachen.
Eine Wanderung über mehrere Wochen oder gar Monate will natürlich gründlich geplant sein.
Die Planung meiner Touren, die hat drei Phasen. Also die Phase Nummer eins ist überhaupt mal die Ideenfindung. Also ich laufe ja nicht planlos durch die Gegend, sondern ich habe so Ideen. Ich wandere vom südlichsten zum nördlichsten Punkt auf dem europäischen Kontinent zum Beispiel. Oder ich laufe durch ein ganzes Land. Oder ich radle die Frontlinie des Ersten Weltkriegs ab. Also ich interessiere mich wirklich sehr für Geschichte. Wenn ich dann die Idee habe, gucke ich, ist die überhaupt realisierbar? Gibt es dort Wanderwege? Und wenn ja, beginnt Phase 2. Ich stückle also meine Route aus bestehenden in den Wanderwegen zusammen. Und damit habe ich dann nicht nur die genaue Route, sondern auch die Länge und kann kalkulieren, schaffe ich das in den richtigen Jahreszeiten, wann muss ich Flüge buchen etc. Dann kommt Phase 3, das ist die aufwendigste, das ist die Logistikplanung. Denn ich muss ja gucken, wo kriege ich unterwegs am Wegesrand was zu essen her. Das ist in Europa relativ einfach, da gibt's genug Supermärkte, aber in der Wildnis wird das schon sehr, sehr schwierig. Dann gucke ich auch, wo sind Problemstellen, wo gibt's eventuell über viele Kilometer kein Wasser oder eben keine Einkaufsmöglichkeiten. Und was ich in jedem Fall planen muss, ist, wo bekomme ich unterwegs neue Schuhe her. Ich wandere ausschließlich, wie auch alle anderen Profi-Wanderer, in leichten Trailrunning-Schuhen, also quasi so eine Art Turnschuhe und wirklich niemals nie in Wanderstiefeln. Und diese Trailrunning-Schuhe haben eigentlich nur Vorteile, aber nur diesen einen Nachteil, sie halten im Schnitt nur zwischen 1000 und 1500 Kilometer. Das heißt, ich brauche durchschnittlich unterwegs alle 6 Wochen neue Schuhe.
Eine weitere wichtige Frage ist, wie komme ich unterwegs an Gaskanister heran? Denn die braucht Türmer zum Kochen. Gewandert wird stets mit leichtem Gepäck von ca. 5 Kilogramm.
Die Planung meiner Ausrüstung ist überhaupt kein Problem, weil ich habe eigentlich immer dasselbe dabei. Also es kommt vielleicht ein bisschen mehr mit, wenn ich wirklich in den Winter hineinlaufe oder wenn ich sehr früh in der Saison starte. Aber ansonsten ist Zelt, Isomatte, Schlafsack ist immer dasselbe. Lediglich die Kleidung variiert ein bisschen. Und da mache ich es tatsächlich so, weil ich ja 6 Monate am Stück unterwegs bin, dass ich mit quasi schon halb zerlumpten, abgetragenen Kleidungsstücken starte. Und wenn es dann wärmer wird, werden die einfach weggeschmissen. Und wenn es dann im Herbst wieder kühler wird, gehe ich einfach in den nächsten Outdoor-Discounter und hole mir eben neue lange Unterhosen oder irgendwie so ein Base-Layer.
Wie finanziert Türmer die vielen Monate Langstreckenwanderung?
Also ich lebe durchschnittlich von 1000 Euro im Monat. Also das umfasst wirklich alles von also Proviant, Ruhetage, Ersatzschuhe, Auslandskrankenversicherung und Handyvertrag. Und ich persönlich hatte das große Glück, dass ich früher sehr gut verdient habe. Ich war ja mal als Managerin tätig. Ich war aber schon immer von ganzem Herzen sparsam. Meine Freunde sagen geizig. Das heißt, ich habe nie mein ganzes Gehalt ausgegeben, sondern gespart und am Aktienmarkt angelegt. Und deswegen kann ich jetzt sehr gut von meinen Ersparnissen leben.
Und natürlich sind auch die sich gut verkaufenden Bücher eine weitere Einnahmequelle. Einen Luxus gönnt sich die ehemalige Unternehmensberaterin aber doch.
Das Handy ist zugegebenerweise mein Luxusgegenstand. Also ich könnte einerseits wirklich ohne Handy laufen und zu Beginn meiner Outdoor-Karriere, das war bereits ja im Jahr 2004, war ich auch noch komplett ohne Handy unterwegs. Es geht also, aber mittlerweile bin ich wirklich sehr aufs Handy angewiesen. Das ist das Backup für die Navigation für mich. Das ist meine einzige Kamera. Ich habe also zusätzlich keinen Fotoapparat dabei. Darauf recherchiere ich Hotels, Öffnungszeiten etc. Und es ist vor allen Dingen sozusagen meine Lifeline, weil da kommuniziere ich mit Freunden in der Heimat. Und ich höre auch ganz viele Hörbücher und Podcasts. Und heutzutage kann man sich auch gar nicht mehr verlaufen, weil es ja eben diese GPS-Navigation gibt. Im Deutschen gibt es leider keinen passenden Begriff dafür, aber im Englischen eine sehr gute Unterscheidung. Man ist nie mehr lost, sondern lediglich displaced. Man ist vielleicht nicht immer am richtigen Ort, also man ist displaced, aber man weiß immer, wo man ist.
4 bis maximal 6 Monate weilt Türmer in Deutschland. Dann schreibt sie an ihren Büchern und plant nächste Touren. Wie hält man so lange Wanderstrecken durch? Macht man da auch schon mal schlapp?
Also die amerikanischen Langstreckenwanderer sagen immer, und ich finde, das stimmt, ob man so einen langen Trail schafft, entscheidet sich zu 80% im Kopf und nur zu 20% in den Füßen. Also Langstreckenwandern kann eigentlich jeder, der einen Schritt von anderen setzen kann. Und es ist auch gar nicht so schwer, 30 Kilometer zu wandern, macht er den ganzen Tag Zeit. Aber schwer ist es, das jeden Tag wieder zu tun, und zwar über Wochen und Monate hinaus. Und dazu braucht man eher die richtige mentale Einstellung als die Fitness, weil die kommt zwangsweise unterwegs von selbst. Die mentale Einstellung, ich glaube, die muss einem so ein bisschen mitgegeben werden oder man muss sie sich halt bewusst erarbeiten. Aber das ist wirklich der Knackpunkt. Nicht die Fitness, sondern die Einstellung.
Eine passable Rückenmuskulatur bekäme man zwangsweise, meint Türmer, wenn man Wochen oder Monate lang seinen Rucksack mit sich herumschleppe. Wie ist das mit der Sicherheit bei einer alleine wandernden Frau? Bekommt man es da nicht auch schon mal mit der Angst zu tun? Zum Beispiel des Nachts in dunklen Wäldern?
Die mediale Einstellung ist so, dass einem immer eingetrichtert wird, Frauen müssten Angst alleine haben. Realistisch ist es nicht. Statistisch gesehen ist man im Wald oder auf Wanderwegen deutlich sicherer als in niederdeutschen Großstadt. Und das zeigt auch ein Blick in die Polizeistatistik.
Was Türmer vermisst, ist gutes Essen. Und hygienisch würde man auch schon mal auf Steinzeitniveau zurückfallen. Überwinden, nach der Winterpause wieder loszuwandern, muss ich Türmer aber nicht. Im Gegenteil.
Dann habe ich auch so ein bisschen Bewegungsdrang, weil ich die ganze Zeit in Deutschland in der Regel am Schreibtisch sitzend verbringe. Und irgendwelche Verschleißerscheinungen habe ich eigentlich nicht. Ganz im Gegenteil, ich habe also weder Arthrose in irgendwelchen Gelenken noch sonst was. Einfach weil ich ja letztendlich nur das mache, zu was unser Körper seit Hunderttausenden von Jahren evolutionsmäßig ausgelegt ist. Also es ist ganz normal, jeden Tag 30 Kilometer zu wandern für Jäger und Sammler. Es ist im Gegenteil eher pervers, das zu tun, was wir heutzutage machen, nämlich auf einem Bürostuhl zu sitzen und auf einen flimmernden Bildschirm zu starren.
Wovon wird man satt beim Langstreckenwandern?
Also ich habe ja unterwegs einen Kalorienbedarf, je nach Strecke und Höhenmeter zwischen 3.000 und 5.000 Kalorien. Und deswegen brauche ich ein möglichst ausgewogenes Kalorien-zu-Gewichts-Verhältnis bei meiner Proviant unterwegs. Und das am besten bei Schokolade. Das heißt, ich verdrücke pro Tag tatsächlich bis zu 4 Tafeln Schokolade. Aber ich verbrenne das ja auch sofort wieder. Und ich mache einmal die Woche einen Ruhetag. Und da gibt es dann wieder was Gesünderes zu essen. Bin ich jetzt in der Wildnis unterwegs, muss ich natürlich meinen Proviant mitnehmen. Bin ich jetzt in Europa unterwegs, ist es verpflegungstechnisch einfacher, weil dort geht es also auch selbst in kleineren Ortschaften, Supermärkte oder zumindest in Tante-Emma-Laden, sodass ich also alle paar Tage spätestens was zum Einkaufen finde.
Gewandert ist sie schon durch aller Herren Länder. Was fasziniert Christine Türmer so nachhaltig am Wandern?
Das, was mich am meisten fasziniert, das ist die Senkung der Glücksschwelle. Also ich reduziere mich ja unterwegs auf das absolute Minimum und habe trotzdem alles mit, nicht nur zu überleben, sondern auch eine wahnsinnig tolle Zeit zu haben. Und man eben feststellt, und zwar immer wieder über Monate hinweg feststellt, wie wenig man eigentlich zum Leben und zum Glücklichsein braucht, macht einen das einfach zu einem verdammt glücklichen Menschen.
Und es ist auch schon wieder ein neues Buch in der Mache.
Das nächste Buch, das erscheint bereits am 27.02., heißt Hiking Asia. Und darin erzähle ich von meinen Touren in Japan, Taiwan und Südkorea.
Wir sprachen mit der meistgewanderten Frau der Welt, der 1967 in Forchheim geborenen Langstreckenwanderin und Buchautorin Christine Türmer.
Und wir gehen nun mit Heinz Erhardt wandern. Sein Gepäck ist ein Rucksack voller Träume.
Rucksack voller Träume, das Herz voll Sonnenschein. Ein Liedchen auf den Lippen, die Welt kann herrlich sein. In der Tasche, eine Flasche, die bis oben hin Humor und Glück enthält. Und am Himmel, Wolkenschimmel, darauf reiten meine Wünsche um die Welt. Ein Rucksack voller Träume, das Herz voll Sonnenschein. Ein Liedchen auf den Lippen, die Welt kann herrlich sein.
Ein neuer Rucksack.
Ein Rucksack voller Träume, das Herz voll Sonnenschein. Ein Liedchen auf den Lippen, die Welt kann herrlich sein. In der Tasche eine Flasche, die bis oben hin Humor und Glück enthält. Und am Himmel Wolkenschimmel, darauf reiten meine Wünsche um die Welt.
Diesmal hat die Hamelner Autorin Ulla Klein gewisse Schwierigkeiten mit ihrem Schutzengel. Festgehalten in der Geschichte, als mein Schutzengel mir kündigte:
Heute habe ich keine Lust, ich bleibe im Bett, schimpfte ich. Jetzt beginnt der Herbst mit Regen, kalten Winden und dunklen Tagen. Alles ist Mist. Warum sollte ich aufstehen? Auf mich wartete nur die Büroarbeit, die ich schon viel zu lange vor mir herschob, und kalter Kaffee. Schlecht gelaunt drehte ich mich in meinem Bett auf die Seite und schlief wieder ein. Da erschien mir im Traum ein Schutzengel und blaffte mich gleich an. Ständig musst du motzen und jammern, das zieht einen ja runter. Ich kündige. Wenn du dich nicht zusammenreißt, bin ich heute Abend weg. Finale. Er stupste mich noch mit einem Flügel an und rauschte aus meinem Schlafzimmer. Diese Drohung ließ mich senkrecht im Bett sitzen. So viele Jahre, praktisch von meiner Geburt an, stand mein Schutzengel mir bei, beschützte mich vor allen Gefahren und war einfach für mich da. Sollte er es mit seiner Kündigung ernst gemeint haben? Er konnte doch nicht einfach kündigen. Frustriert schlurfte ich in die Küche und kochte erstmal Kaffee. War ich wirklich so nörgelig? Ich musste tatsächlich versuchen, alles positiver zu sehen. Gleich heute Morgen würde ich damit anfangen. Das müsste mein Schutzengel bestimmt wieder versöhnen. Mein Tagesprotokoll. Der Morgen. Ich trat auf die Terrasse und sah in den Himmel. War da nicht ein Streifen blauer Himmel? Eine Rose war über Nacht aufgeblüht. Auf ihrem roten Blütenblatt glitzerte ein Regentropfen wie ein Diamant. Besser gelaunt ging ich in die Küche und gönnte mir einen zweiten Kaffee mit einem knackig aufgebackenen Brötchen. Der Mittag. Ich hatte meine Büroarbeit erledigt. Mit einem guten Gefühl wärmte ich mir den Gemüseeintopf von gestern in der Mikrowelle auf. Draußen fegte der Herbstwind die Blätter durch den Garten, aber in der Küche war es warm und gemütlich. Im Radio spielte mein Lieblingssender Evergreens. Optimismus machte sich in mir breit. Der Abend. Der Tag war gut gelaufen. Fast konnte ich mich selber wieder leiden. Ein Tee und zwei Käsebrote erfreuten meinen hungrigen Magen. Im Fernsehen lief mal nicht der übliche Mist. Ich ging zeitig ins Bett. Meine Katze lag schnurrend am Fußende. Alles war gut. Beim Einschlafen winkte mir mein Schutzengel freundlich zu. Ich hatte die berechtigte Hoffnung, dass er auch morgen wieder treu an meiner Seite stehen würde. Man muss sich nur bemühen, das Schöne in allem zu suchen. Dann ist man auch für seine Umwelt erträglicher.
Welches der 100 Hemden sollst du heute tragen? Fragst du dich ratlos vor deinem Kleiderschrank? Da gibt's einen Tipp für solche schlimmen Lebenslagen. Denn zu viel Auswahl macht uns einfach krank. Mit einem Lächeln ist man immer gut gekleidet. Und darum geh nie ohne Lächeln aus dem Haus. Um so ein Lächeln wird man überall beneidet. Und mit einem Lächeln sieht man einfach besser aus. Das enge Prada-Kleid, es will nicht passen. Du sagst, du sähst wie eine Presswurst aus. Diesen Designer-Quatsch, den kann man einfach lassen. Komm, mach das Fenster auf und schmeiß den Fummel raus. Mit einem Lächeln ist man immer gut gekleidet. Weil so ein Lächeln andere Menschen fasziniert. Es ist das, was dich von anderen unterscheidet. Drum pass gut auf, dass deinem Lächeln nichts passiert. Erwischt dich deine Frau mal in Flagranti. Für Erklärung ist es viel zu spät. Klamotten wären jetzt gut und zwar Avanti. Es gibt nur eins, was dir noch zur Verfügung steht. Nur mit einem Lächeln bist du jetzt noch gut gekleidet. Nur mit einem Lächeln siehst du jetzt noch prima aus. Auch wenn man dich um diese Lage nicht beneidet. Mit einem Lächeln kommst du hier noch halbwegs raus. Deine Winkel nicht zu hängen. Mach doch nicht so ein riesiges Gesicht. Ja, andere haben ja Geld, vielleicht um Längen. Worauf es ankommt, das kriegt man dafür nicht. Everybody now. Mit einem Lächeln ist man immer gut gekleidet.
Und darum geh nie ohne Lächeln aus dem Haus. Um so ein Lächeln wird man überall beneidet. Es ist das, was dich von anderen unterscheidet. Mit einem Lächeln ist man immer gut gekleidet. Und mit einem Lächeln sieht man einfach besser aus.
Viele nehmen sich heute nicht mehr die Zeit, selbst zu kochen. Oder es fehlt ihnen nach einem langen Arbeitstag die Lust dazu. Auch im Alter, wenn Kraft und Sehkraft nachlassen oder einen Krankheiten außer Gefecht setzen, kann das Zubereiten der Mahlzeiten zur Last werden. Ein Segen ist dann das sogenannte Essen auf Rädern. Einen solchen Service bietet auch die Hamelner Julius-Tönneböhn-Stiftung an.
Wir liefern seit 2004 aus der hauseigenen Küche in der Julius-Tönneböhn-Stiftung in der Fischbecker Straße im Umkreis von 20 Kilometer von Hameln mit den umliegenden Dörfern Emmertal, Großberkel, Wellihausen, Erzen bis Koppenbrügge und alle kleinen Dörfer.
Sagt Rainer Seltner, Gastronomieleiter in der Julius-Tönneböhn-Stiftung. Gala-Menü nennt sich das dortige Essen auf Rädern. Die Kontaktaufnahme ist ganz einfach, verrät Maike Othmer-Hallemann, zuständig für die Organisation.
Der erste Kontakt findet meistens über das Telefon statt. Die Kunden rufen bei mir an, informieren sich über Gala-Menü und bestellen für die erste Woche. Die kommenden Wochen, da bekommt jeder Kunde eine Bestellkarte und einen Speiseplan für eine Woche. Die Bestellkarte wird angekreuzt und dem Auslieferungsfahrer ausgefüllt wieder mitgegeben. Wir liefern die jeden Tag, auch an allen Feiertagen, also an 365 Tagen im Jahr. Wir haben eine Mindestabnahmemenge von 3 Essen pro Woche. Der Kunde geht keinen Vertrag ein. Man kann von heute auf morgen Essen bestellen bei uns. Man kann aber auch von heute auf morgen einfach telefonisch wieder abbestellen.
Was wird beim Gala-Menü geboten?
Wir bieten ein Menü, das besteht aus einer Suppe, einem Hauptgang und einem Dessert. Neben unserer Vollkost bieten wir auch Sonderkostformen an, wie Gerichte für Laktoseintoleranz oder Fructoseintoleranz. Das Frühstück und das Abendbrot schicken wir auch mit dem Mittagessen mit. Das kann dann im Kühlschrank platziert werden und hält sich dadurch so lange. Das Essen wird jeden Tag frisch gekocht und auf Porzellan warm angerichtet und dann ausgeliefert.
Auch der Transport und die Darreichungsform muss durchdacht sein.
Das Geschirr ist Mikrowellen geeignet. Wir liefern das Essen in einem Warmhaltekarton und das Essen hält bis zu 2 Stunden heiß. Die Deckel lassen sich ganz einfach entfernen. Die Teller sind ergonomisch geformt mit einem besonders hohen Rand, damit man auch zum Beispiel mit nur einer Hand oder wenn man eingeschränkt ist in der Bewegung bedienen kann. Der Hauptspeiseteller ist dreigeteilt, damit die Komponenten nicht ineinander rutschen. Und für die gekühlten Desserte oder Salate haben wir einen speziellen Kühldeckel.
Essen auf Rädern, eine prima Sache, wenn man selbst nicht mehr in der Lage ist, für seine Mahlzeiten zu sorgen. Gala-Menü heißt das Essen auf Rädern, das die Hamelner Julius-Tönneböhn-Stiftung anbietet. Wir sprachen mit dem dortigen Gastronomieleiter Rainer Seltner und der Organisatorin Maike Othmer-Hallemann.
Dicke Rippe, ausgelassener Speck, Schweinskopf, Sülze und der ganze Dreck, Zungenwurst an guten Herz bringen dich Toilettenwert, ich sag hey babe. Nur im Bock liegt die Weisheit, ich sage hey honey, nur im Bock liegt die Weisheit. Kassler Rippspeer, Kutteln in Aspik, Blutwurst aus der Schweinemastfabrik, Stopfleber und Truthahnhack und der ganze andere Kack, ich sag hey babe. Nur im Bock liegt die Weisheit. Ich sage hey Honig, nur im Bock liegt die Weisheit. Und dazu lecker Dip, 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 Avocado Dip, 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 Dip. Bauchfleisch und ne Wurst.
ist im eigenen Darm. Hühnerhirn an Pansen, Brätlauwarm. Saure Niere, Schweineschmalz, hängen dir schon aus dem Hals. Ich sag, hey Babe, nur im Bock liegt die Weisheit. Ich sage, hey Honig, nur im Bock liegt die Weisheit. Der Scheng, der steht schon immer auf Feng Shui. Scheng Singfrau, die findet Feng Shui Pfui. Hare Krishna, Ying und Yang, wichtig ist ne Jone Pan. Ich sag, hey Babe, nur im Bock liegt die Weisheit. Ich sage, hey Honig, nur im Bock liegt die Weisheit. Und dazu Kräuter, dip, 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 dip.
Andere Landstriche, andere Sitten. Eine masurische Weihnacht können wir nun in der ostpreußischen Randbemerkung von Manfred Arendt miterleben.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, die Familie Weber, bestehend aus dem Muttje, dem Vater und ihren 6 Kinderchen, lebte in Masuren in einer Försterei. Im Angerburger Heimatbrief berichten sie, was so alles in der Weihnachtszeit los war. Ich fasse zusammen. Für das Muttje begann der ganze Trubel schon Anfang Dezember mit der Weihnachtsbäckerei. Produziert wurden in großen Mengen Zimtsterne, Katharinchen und Pfefferkuchen. Die ältesten Kinderchen mussten natürlich mit anpacken, Kekse ausstechen und mit Zuckerguss bepinseln und mit Streuseln verzieren. Das Muttje brauchte bei der Wuselei eine ganze Menge Geduld. Aber es wurde nicht nur allerlei zum Knabbern hergestellt, es gab auch Flüssiges, dass man hinter die Gurgel zwitschern konnte, Beerenfang und Eierlikör. Der erste wichtige Tag war Nikolaus. Vorher mussten mit Fleiß die Schuhe gewienert werden, dass sie nur so glänzten. In denen fand man dann am Morgen Nüsse, Kekse und Äpfel. Natürlich wurde auch der traditionelle Begleiter der gesamten Adventszeit, der Adventskalender, aus der Versenkung herausgeholt. Beim Frühstück durften dann die Großen unter den Kinderchen ein Türchen öffnen. Alle waren gespannt, was für ein Bildchen sich hinter der Lade befand. Die Spannung war besonders groß, wenn an Heiligabend das große Himmelstor, das in der Mitte prangte, geöffnet wurde. Der Höhepunkt war natürlich der Heilige Abend. Alle hatten sich fein gemacht in ihrer Sonntagskleidung und saßen brav beim Essen am Tisch. Danach läutete das Muttje ein Glöckchen, und alle versammelten sich vor dem großen Weihnachtsbaum, an dem bunte Kugeln und Glöckchen zwischen reichlich Lametta prangten und eine große Anzahl von Kerzen leuchteten. Auf dem großen Tisch waren Geschenke ausgebreitet, aber sie waren mit einem großen Tischtuch zugedeckt. Man konnte rätseln, was sich unter den sichtbaren Huckeln verbarg. Aufgelöst wurden die Rätsel erst, nachdem die altvertrauten Lieder gesungen und die auswendig gelernten Gedichtchen aufgesagt worden waren. Alle waren glücklich und zufrieden. Das Spielen mit dem neuen Spielzeug wurde dann durch lautes Poltern unterbrochen. Der Nachbar polterte, als Weihnachtsmann verkleidet, herein. Er flößte allen großen Respekt ein. So sagten die Kinderchen alle noch einmal die Gedichtchen auf und versprachen, immer artig zu sein. Belohnt wurden sie mit Äpfeln und Nüssen. So war das damals zur Weihnachtszeit in Masuren. Verehrte Hörerinnen und Hörer, es wünscht Ihnen ein gesegnetes Fest, Ihr Ostpreuße Manfred Arendt.
Zimt auf dem Cappuccino-Schaum und im Taxi ein Baumel, der Duft Tannenbaum. Schon legt mein Kopfkino los und ich frag mich, was mach ich hier bloß? Mit tiefgefrorenen Füßen viel zu wenig gepennt. Aus dem Bahnhofskiosk quäkt es Winter Wonderland. Ich wollt wie ein Zugvogel fliehen, mich dem Lametta entziehen. Und jetzt sehn ich mich nach Haus, bin doch nicht aus dem Größten raus. Jetzt will ich Stadt weit weg, ein Küchenstuhl und ein Gedeck. Da sitzt du am Klavier in Bergen von Geschenkpapier. Die Erinnerungszündschnur glänzt. Schuld ist nur diese kleine Prise Zimt. Nur eine Prise Zimt in meinem Pappbecher Kaffee macht, dass ich dich mit dem Keksbackblech seh. Und ich weiß es nicht wie gewohnt nach der Schokoladenseite vom Mond. Die DDR-Strohsterne sind in Gefahr. Der Baum ist nicht elektrisch, sondern leicht entflammbar. Wir sind, seit ich denken kann, zwei, die leicht Feuer fangen. Und jetzt sehne ich mich nach Haus, bin doch nicht aus dem Größten. Will ich statt mehr Blick im Sofakissen mit Knick. Da sitzt du neben mir und faltest das Geschenkpapier. Die Erinnerungszündschnur glänzt wegen einer kleinen Prise Zimt. Wegen einer kleinen Prise Zimt. Ich nehm die letzte Bahn für ein Stückchen von deinem Marzipan. Das machst du ganz bestimmt, wie immer mit einer kleinen Prise Zimt. Einer Prise Zimt. Einer kleinen Prise Zimt. Einer Prise Zimt.
Ähnlich wie bei Allergien liegt den Autoimmunerkrankungen eine Fehlsteuerung des Immunsystems zugrunde. Bei Allergien reagiert der Körper auf harmlose, körperfremde Stoffe übertrieben stark. Bei den Autoimmunerkrankungen dagegen lauert der Feind im eigenen Organismus. Fehlgesteuerte Immunzellen greifen körpereigenes Gewebe oder Zellen an, erklärt die Hamelner Heilpraktikerin Astrid Sebastian.
Letztendlich passiert bei einer Autoimmunerkrankung immer dasselbe. Das Immunsystem irrt sich sozusagen. Unser Immunsystem ist ja wichtig, weil es eben Krankheitserreger, Bakterien und Viren vernichtet. Mit denen kommen wir jeden Tag in Kontakt. Das Immunsystem funktioniert, greift dieser Erreger eben an. Bei einer Autoimmunerkrankung irrt sich das Immunsystem und greift körpereigenes Gewebe an. Das kann jedes Gewebe im Körper betreffen. Von den Haarwurzeln, kreisrunder Haarausfall wäre eine Autoimmunerkrankung. Die ist jetzt nicht so häufig, bis zu jedem Organ. Bei der Schilddrüse zum Beispiel gibt es zwei große Autoimmunerkrankungen, die immer mehr im Kommen sind, sage ich mal. Das ist einmal die Hashimoto-Schilddrüsenentzündung. Also Hashimoto ist ein Wort, das kannte vor 10, 20 Jahren fast noch niemand. Heute habe ich es in der Praxis fast jeden Tag. Den Morbus Basedow, der ist vielleicht ein bisschen bekannter, eine Schilddrüsenüberfunktion, die auch auf einer Autoimmunreaktion beruht. Aber Autoimmunerkrankungen können genauso das Gewebe im Gehirn betreffen, können die Gelenke betreffen. Rheuma ist eine Autoimmunerkrankung, die man ja auch schon lange kennt. Rheumatoide Arthritis heißt das dann, also eine Entzündung der Gelenkinnenhäute, weil die Antikörper denken, die Gelenkinnenhäute sind irgendwelche Krankheitserreger. Also ein furchtbarer Irrtum mit furchtbaren Konsequenzen. Und leider kann von einer Autoimmunerkrankung wirklich jedes Gewebe und jedes Organ betroffen sein. Schuppenflechte ist auch eine sehr schwere Autoimmunerkrankung. Schuppenflechte bezieht sich ja nicht nur auf die Haut, also eine schlimme Schuppenflechte auf der Haut ist schon furchtbar genug, aber Schuppenflechte betrifft eben auch die Organe, die Schleimhäute, kann den ganzen Körper betreffen und letztendlich dazu führen, dass sich jemand auch fast nicht mehr bewegen kann, weil die Gelenke betroffen sind.
Die Autoimmunerkrankung gehört zu den häufigsten chronischen Erkrankungen und bildet nach Herz-Kreislauf- und Tumorerkrankungen die dritthäufigste Erkrankungsgruppe.
Man sagt, 8% der Bevölkerung hat eine Autoimmunerkrankung. Das könnte noch höher liegen. In Amerika haben 25 Millionen Menschen eine Autoimmunerkrankung, wobei in Amerika nur 24 Krankheiten dazugehören. Also die Dunkelziffer ist sicherlich noch mal doppelt so hoch.
Gerade was Diabetes mellitus Typ 1 und Multiple Sklerose betrifft, nimmt die Häufigkeit der Erkrankung rapide zu. Die Ursachen dafür sind immer noch unbekannt.
Da gibt es verschiedene Theorien. Warum vertut sich ein Immunsystem so schrecklich? Da gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Wann macht man Fehler? Fehler macht man, wenn man völlig überfordert ist. Und Fehler macht man, wenn man nicht gut ausgebildet, nicht gut trainiert ist. Das heißt, vielleicht ist unser Immunsystem heute sehr, sehr überfordert mit den vielen Stoffen, mit denen wir in Berührung kommen. Stoffe, die das Immunsystem unterscheiden muss. Auf der anderen Seite sind wir aber auch mit sehr viel weniger Krankheiten, Erregern konfrontiert als früher. Früher gab es sehr viel mehr Infektionskrankheiten als heute. Also hatte ein Immunsystem vielleicht früher mehr zu tun, ein besseres Training.
Zurzeit mag das in unseren Ohren seltsam klingen. Aber auch eine übertriebene Hygiene unterfordert das Immunsystem, sagt Sebastian.
Da ist sicherlich was dran, dass wir durch viel Desinfektion, viel mehr Hygiene als früher, unser Immunsystem besonders in der Kindheit nicht mehr so sehr trainieren, wie das früher der Fall war. Gegen Sauberkeit ist nichts zu sagen. Man kann einen Tisch sauber wischen mit normaler Seifenlauge. Man muss nicht den Tisch zu Hause jeden Tag desinfizieren. Also desinfizieren ist viel zu viel. Unser Immunsystem hat vielleicht auch gar nicht mehr so viel zu tun und sucht sich dann eine Beschäftigung.
Faktoren wie Stress, Viren, Bakterien, Medikamente oder Umweltschadstoffe könnten bei Autoimmunerkrankungen eine Rolle spielen. Und auch unsere neuzeitliche Ernährung kann Autoimmunerkrankungen begünstigen.
Viele Menschen haben heute Darmprobleme, Verdauungsprobleme, weil wir uns einfach anders ernähren, als es so vorgesehen ist für die Menschen. Menschen haben früher einfach ganz anders gegessen. Auch da, vielleicht essen wir viel zu viel Sachen, für die wir einfach nicht vorgesehen sind. Zusatzstoffe wäre so ein Thema, Konservierungsstoffe schwächen den Darm. Und natürlich sind dann auch keine Bakterien mehr im Essen, wenn wir alles so gut sterilisiert oder mit Gasen bedampft oder wie auch immer kaufen können. Es ist nicht schädlich, über Essen auch Bakterien zu sich zu nehmen. Zum Beispiel im Salat sind Enzyme, Bakterien auf jeden Fall vorhanden, die man dann ja auch nicht abgekocht hat. Natürlich immer in einem sauberen und gesunden Maß, aber nicht alles völlig sterilisiert und in begasten Tüten, was natürlich dann wieder den Darm auch schwächt. Wir brauchen auch Bakterien im Darm. Wie gesagt, die meisten Menschen haben schwache Därme, sag ich heute, eine schwache Verdauung. Man muss dazu wissen, dass 80% des Immunsystems im Darm sitzen. Und wenn dieser Darm geschwächt ist, dann kann das Immunsystem nicht mehr richtig funktionieren.
Die Abwehrmechanismen, die sich gegen körpereigene Gewebe richten, gehen meist mit gravierenden Schäden der betroffenen Organe oder Gewebe einher und können schlimmstenfalls zu lebensbedrohenden Zuständen führen. Die Behandlungsmöglichkeiten sind beschränkt.
Die Behandlungsformen in der Schulmedizin beruhen darauf, dass man das Immunsystem ein bisschen abschwächt, damit das Immunsystem nicht mehr so massiv reagiert auf das eigene Gewebe. Und letztendlich die Entzündung, die ja bei einer Autoimmunerkrankung immer zugrunde liegt. Antikörper greifen Gewebe an, eine Entzündung entsteht. Diese Entzündung kann man schulmedizinisch auch eindämmen, muss man auch. Denn wenn man zum Beispiel an die rheumatoide Arthritis, also im Volksmund Rheuma, denkt, wenn ein Gelenk entzündet ist, muss man ganz schnell handeln, damit es nicht zerstört wird. Wenn eine Schilddrüse entzündet ist durch eine Autoimmunerkrankung, muss man auch sehr schnell handeln, damit Schilddrüsengewebe nicht verloren geht. So ist das bei jeder Autoimmunerkrankung.
Auch in der Naturheilkunde versucht man, die Entzündungen herunterzudimmen. Allerdings mit anderen Mitteln.
In der Naturheilkunde therapiert man dann auch so, dass man erstmal schaut, wie kriege ich eine Entzündung in den Griff. Da kann man über Ernährung auch sehr, sehr viel machen. Es gibt viele entzündungsfördernde Lebensmittel. Zucker zum Beispiel wäre entzündungsfördernd. Das berühmte Gluten, also das Klebereiweiß, was besonders in Weizen vorkommt, aber auch in anderen Getreidearten wie Roggen und Gerste, zwar in geringerem Maße, aber immerhin. Also Gluten ist auf jeden Fall entzündungsfördernd. Milchprodukte auch bei manchen Menschen. Muss man einfach mit einer Diät schauen, wie kann ich eine Entzündung, wenn sie dann gerade ausgebrochen ist, bei einer Immunerkrankung gut in den Griff bekommen und mit entzündungshemmenden Nahrungsmitteln auch dagegen steuern. Also bei mir gibt es bei Autoimmunerkrankungen immer eine Darmsanierung, damit der Darm besser funktioniert, das Immunsystem auf der einen Seite gestärkt wird, aber gestärkt insofern, dass es nicht nur heftiger reagiert, sondern auch einfach klüger wird und hoffentlich merkt, dass es nicht nötig ist, den eigenen Körper anzugreifen, dass es einfach besser unterscheiden kann. Krankheitserreger müssen vernichtet werden, keine Frage. Aber man muss nicht die eigene Schilddrüse, die eigenen Haarwurzeln, die eigenen Gelenkinnenhäute angreifen. Das ist natürlich schwierig und braucht für die Umstellung auch eine sehr lange Zeit.
Wie sieht es bei der Autoimmunerkrankung mit der genetischen Vorbelastung aus?
Es gibt auch familiäre Häufungen bei Autoimmunerkrankungen, sicherlich genetische Dispositionen, dass man einfach aus der Familie sowas schon mitbringt. Das kennt man auch. Familien, in denen gehäuft Rheuma vorkommt. Das bedeutet aber nicht, dass jeder in dieser Familie Rheuma bekommen muss. Es bedeutet oft nur, dass die Lebensgewohnheiten in bestimmten Familien gleich sind. Und wenn ich ausschere und mich vielleicht anders ernähre, habe ich vielleicht eine bessere Chance, diese Erkrankung nicht zu bekommen. Also da sollte man nicht verzweifeln und sagen, ja, das ist eben bei uns in der Familie so. Es gibt immer eine Möglichkeit, die Situation zu verbessern. Wenn man so die Verantwortung wieder in die Hand nimmt und sagt, ich tue jetzt was für meine Ernährung, für meinen Darm. Man kann auch immer noch die Ausscheidungsorgane stärken, also Leber, Niere, Haut, damit die Menschen gut entgiften können. Wir können nichts dafür, dass so viele Gifte heutzutage unterwegs sind, aber wir können etwas dafür tun, dass wir sie ausscheiden können, also die Leber stärken, das gehört immer dazu. Unser Körper hat Selbstheilungskräfte, die will man einfach mobilisieren und dabei muss man dem Körper helfen.
Die Autoimmunerkrankung ist quasi ein Spiegelbild unserer Zeit. Die Immunzellen richten sich gegen den eigenen Körper, während der Mensch seinen eigenen Lebensraum zerstört. Wir verabschieden uns von Ihnen wieder mit einem klugen Spruch. diesmal mit einer indischen Weisheit. Wer einen guten Freund hat, der braucht keinen Spiegel. In diesem Sinne, pflegen Sie Ihre Freundschaften und bleiben Sie auf jeden Fall gesund. Das wünschen Ihnen Christiane Meyer
und Manfred Arendt.
A merry little Christmas.